Wir erleben heute Abend die letzten Stunden des Jahres 2019. Und vielleicht denkt der eine und andere, Mann, das ist schnell vergangen. Ich kann mich noch erinnern, als das Jahr 2019 begann. Und es ist natürlich so, dass wir auch ein Stück weit zurückblicken und auch vorausblicken werden in das neue Jahr. Wir sind als Gemeinde sehr dankbar dafür, was Gott uns in diesem Jahr geschenkt hat. Wir konnten ein weiteres Jahr zu seiner Ehre leben. Wir hatten keinen bösen Streit, keine Gemeindetrennung und bei uns konnte sich auch keine Irrlehre breit machen. Aber wenn man natürlich zurückschaut, dann schaut man nicht nur darauf, was nicht war. Also man könnte auch sagen, es war kein Erdbeben und der Lidl ist noch nicht pleite und das Hochhaus ist noch nicht eingestürzt. Die Frage ist natürlich, was war denn da in diesem Jahr? Und wenn wir zurückblicken, dann waren es nicht die großen Ereignisse, die wir als Gemeinde hatten. So nach dem Motto, wir hatten ein Gemeindefest und der ganze Hallschlag war bei uns zu Gast. Das war nicht so. Wir haben auch nicht einen Jugendtag veranstaltet und konnten uns darüber freuen, dass 50 Menschen eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Das war auch nicht so. Also was haben wir erlebt im vergangenen Jahr als Gemeinde? Wir haben erlebt, dass Gott gewirkt hat. Nicht in diesen großen Ereignissen. Oft war es sehr unscheinbar. Das ist ja auch bei unserem natürlichen Wachstum so. Wenn man zurückblickt, vor allen Dingen bei Kindern in dem Jahr, dann merkt man, oh, in diesem Jahr sind die ja wirklich gewachsen. Äußerlich oder manchmal merkt man auch, dass jemand an Reife zugenommen hat, aber ganz selten kann man sagen in diesem Moment, ah, ich sehe, du wächst. Das funktioniert natürlich nicht. Und wenn wir zurückschauen, ich habe es mal festgemacht an unserem Akronym Ehre, dann glaube ich, können wir da manches auch sehen, was Gott getan hat. Das war nicht unser Werk, sondern das, was Gott getan hat. Ehre steht ja für Erreichen, Heimat, Reife und Einsetzen. Und ich möchte ganz kurz in einzelne Bereiche hineinschauen, bevor ich heute Abend dann auf die Jahreslosung noch zu sprechen kommen werde. Also das erste Ziel, Erreichen. Das war uns in diesem Jahr wichtig. Vielleicht sogar wichtiger als in anderen Jahren. Auch in diesem Jahr fand wieder eine XEE-Schulung bei uns statt. Und wir haben dieses Instrument, diese Hilfe, Menschen das Evangelium sagen zu können, sagen zu dürfen, auch immer wieder eingesetzt. Und vielleicht erinnern sich einige noch daran, bei der Evangelisation am Anfang des Jahres haben wir es auch erlebt, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Und zwar nicht so, dass sie dann zum Glauben kamen und wieder weg waren, sondern es gibt Menschen, die auch wirklich jeden Sonntag in die Gemeinde kommen, seit dieser Zeit, wo sie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Wenn ich beim Stichwort erreichen bin, dann fielen mir auch die Lego-Tage ein. Da haben wir ganz andere Kinder erreicht, als wir eigentlich im Blick hatten. Kinder, die keine Ahnung von Jesus hatten. Das war eine Riesenchance, die Gott uns gegeben hat. Und wir konnten die Saat des Evangeliums ausstreuen. Und wir dürfen mit Gottes Versprechen rechnen, dass diese Saat in den Herzen der Kinder bleibt und dass sie aufgehen wird zu seiner Zeit. Ein zweiter Bereich, der uns wichtig ist, wenn es darum geht, Gott zu ehren, ist, dass Menschen eine geistliche Heimat finden. Ich habe in diesem Jahr mit Menschen gesprochen, die noch nicht lange in unserer Gemeinde sind und sie waren vorher geistlich heimatlos. Und sie haben gesagt, ich habe Heimat gefunden, geistliche Heimat hier bei euch und ich habe gemerkt, da ist eine neue Freude da am Wort Gottes und an Jesus selbst. Und das ist uns vorher verloren gegangen. Ich finde es schön, so etwas zu hören und zu merken, das ist etwas, was Gott gibt. Gott wirkt in Menschen. Menschen werden durch sein Wort ermutigt. Es gibt in jedem Leben oft auch Wunden. Und wenn ich Jesus meine Wunden bringe, dann beginnen sie zu heilen. Zum Wort Heimat fällt auch ihr mir als Jugendliche und junge Erwachsene ein, die da so stark von mir links sitzen. Ihr verbringt Samstag den ganzen Abend gemeinsam in der Gemeinde. Das bekomme ich ja immer wieder mit und ich habe nicht den Eindruck, dass ihr hier seid, weil eure Eltern euch geschickt haben. Vielleicht das auch, aber ihr seid hier, das ist mein Empfinden, weil Gemeinde für euch Heimat ist. So sehr Heimat, dass ihr manchmal auch eine Woche lang auf Isomatten Indoor-Camping hier macht und es gut findet. Ja, wenn ich in das dritte Ziel denke, Reifen, dann fällt ihr mir auch nochmal ein. Ich bin stark, wenn ich in der GBS bin, dass ich merke, dass der größere Teil der GBS-Besucher aus euren Reihen kommt. Und ich habe da auch nicht den Eindruck, dass ihr dort seid, weil eure Eltern euch geschickt haben. Die sind in der Regel nämlich gar nicht da. Sondern weil ihr begreift, diese Zeit bringt mir was für mein persönliches geistliches Leben. Und es ist auch normaler für euch geworden, in Jüngerschaftsbeziehungen zu leben. Macht weiter so. Das hilft euch zu reifen. Aber man reift zum Glück nicht nur, wenn man jung ist. Ich finde es so schön zu sehen, wie einzelne Geschwister und ganze Familien dabei waren bei der Bibellese Gemeinde liest Bibel. Da haben wir uns durch die Chronikerbücher gequält, in Anführungsstrichen, oder vielleicht auch entdeckt, hey, das habe ich ja noch nie gelesen. Da kommen mir Geschichten entgegen, die kenne ich ja gar nicht. Und von denen kann ich etwas lernen. Gottes Wort zu kennen und dem Wort Gottes zu gehorchen, das ist der Schlüssel für ein Leben, über das Gott sich freut. Natürlich können das immer nur Rahmenbedingungen sein, die mir helfen zu reifen, wie auch der Gottesdienst hier eine Rahmenbedingung ist oder die Hauskreise sind auch Rahmenbedingungen, aber letztendlich entscheidend ist, gehe ich drauf ein, wenn ich etwas aus dem Wort Gottes verstehe, setze ich das um in meinem Alltag, dann wird wirklich Wachstum draus. Unser letztes Ziel des Akronyms Ehre ist ja einsetzen. Einsetzen heißt, Menschen in den Dienst zu rufen. Natürlich freuen wir uns über Mitarbeiter. Ihr wisst, wir können jeden gut gebrauchen. Durch die neue Datenbank, das war ja auch so ein großes Thema in diesem Jahr, wird deutlich, dass sehr, sehr viele in der Gemeinde sich aktiv einsetzen. Egal, ob sichtbar oder in der Stille. Das Ziel ist klar, damit Jesus groß gemacht wird. Ganz verschiedene Aufgaben. Jesus wird groß gemacht durch ein sauberes Gemeindehaus, durch eine ansprechende Deko, gute musikalische Beiträge, durch Kinderanimation, durch Wortverkündigung im Plenum oder in den Kleingruppen oder in den Kindergruppen. Das alles geht nur, weil ihr euch von Jesus gebrauchen lässt, weil ihr auf ihn reagiert und er euch gebrauchen kann. Und ich finde, dass gerade dieses Thema Einsetzen auch an den Taufen deutlich geworden ist. Denn in der Taufe bezeugt man ja, Jesus allein soll der Herr in meinem Leben sein. Er und nicht mehr ich. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und dadurch, dass man sich entschließt, sich taufen zu lassen, unterstreicht man das ja, ich möchte mich auch einsetzen lassen, um zu dienen. Und das geschieht durch Gespräche, das geschieht durch Predigten, das geschieht durch Kleingruppen, dass man sich gegenseitig hilft, Jesus tiefer zu erkennen, ihm näher zu kommen. Ich habe den Eindruck, dass wir das im vergangenen Jahr durch Gottes Gnade leben konnten. Und deshalb soll uns die Jahreslosung 2020 auch motivieren, auf diesem Weg weiter unterwegs zu sein. Und damit komme ich nach diesem kurzen Rückblick jetzt zur Jahreslosung. Von Abraham heißt es einmal, dass er Gott die Ehre gab, weil er ihm vertraute. Also der Glaube ist eine besondere Möglichkeit, Gott zu ehren. Und um diesen Glauben geht es auch in der Jahreslosung in Markus 9, Vers 24. Könnt ihr hier mal anschlagen an die Wand. Wenn wir diese Jahreslosung lesen, dann liest man das ja nicht einfach nur so. Der Text macht deutlich, dass hier jemand sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da steht, er schrie. Oder? Es war ein Schrei, der da kam. Also man merkt den Kampf, der in diesen Worten steckt. Da hat jemand nicht gesagt, so im Vorbeigehen, naja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Sondern du hast gemerkt, da ging innerlich etwas. Was war passiert? Ich erzähle euch die Geschichte, die dort an der Wand steht. Jesus kommt mit seinen Jüngern vom Berg der Verklärung und er sieht, wie eine Volksmenge mit den Jüngern streitet. Interessante Geschichte, ja. Also auf der einen Seite die 12 Jünger, auf der anderen Seite eine Menge Leute und du merkst, das ist nicht nett, wie die miteinander umgehen, die streiten miteinander. Jesus kommt dazu. Und er sagt, worüber streitet ihr denn mit meinen Jüngern? Und dann sagt dieser Mann, ich habe meinen Sohn zu deinen Jüngern gebracht und mein Sohn wird von einem Geist beherrscht. Und dieser Geist, der will meinen Sohn umbringen. Wenn wir am Wasser vorbeigehen, dann muss ich aufpassen, dass mein Sohn von diesem Geist nicht irgendwie auf die Erde geschleudert wird, den Abhang runterrollt, ins Wasser und ertrinkt. Also wahrscheinlich immer auf der Seite des Flusses gehen. Und genauso ist es beim Feuer. Schon als Kind mussten wir auf ihn aufpassen, dass der Geist meinen Sohn nicht ins Feuer wirft und er verbrennt. Kannst du dich in die Situation reindenken, dass diesem Vater gegangen sein muss? Das bedeutet, du kannst dein Kind nicht eine Minute aus den Augen lassen. Und ich kann mir denken, der Vater hat überall nach Hilfe gesucht, vergeblich, seit Jahren. Aber es war keine Hilfe in Sicht. Aber er musste Tag für Tag mit dieser Situation leben. Wenn dein Sohn mal nicht da ist, dann, wo ist mein Sohn jetzt? Vielleicht hat der Geist ihn gepackt und will ihn wieder umbringen. So zu leben, bringt dich an den Rand der Verzweiflung. Und ich weiß nicht, wie du 2019 persönlich erlebt hast. Vielleicht kennst du vergleichbare Situationen, wie der Vater sie hier erlebt hat. Du musst auf niemanden aufpassen, den der Geist ins Feuer oder ins Wasser wirft. Aber du hast andere Herausforderungen, die dich vielleicht genauso überfordern, wie der Vater hier mit dieser Situation überfordert ist. Vielleicht weißt du nicht, wie es finanziell weitergehen soll. Du hast mit einer chronischen Krankheit zu kämpfen, du wünschst dir von Herzen eine Beziehung, aber da ist niemand in Sicht. Solche Situationen können sich wie eine Last auf meine Schulter legen. Eine Last, unter der ich zusammenbreche, die ich kaum tragen kann. Klar, ich bete, aber nichts passiert. Das ist so frustrierend. So aussichtslos die Lage, in der dieser Mann steckt. Und dann machst du es vielleicht wie er. Du suchst Hilfe bei Menschen, wie der Mann hier bei den Jüngern. Anderen Leuten haben sie geholfen. Das lesen wir in den Evangelien. Aber dir, beziehungsweise deinem Sohn, können sie nicht helfen. Das ist zum Verzweifeln. Wir hören ja nicht, über was sie schlussendlich gestritten haben, aber vielleicht hat die Volksmenge die Jünger beschimpft, ihr seid Versager. Und die Jünger haben sich gewehrt und gesagt, es gibt nun mal schwierige Fälle. Ja, also es ging hin und her. Und vielleicht denkst du auch, meine Situation ist wirklich schwierig oder ich bin vielleicht sogar so ein schwieriger Fall. Es gibt Dinge in meinem Leben, die bekomme ich nicht unter die Füße. Und dann kommt Jesus. Und der Vater kommt mit Jesus ins Gespräch. Ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass wir gerade in den Situationen, die uns überfordern, so wie hier der Vater, in Kontakt mit Jesus kommen und diesen Kontakt auch aktiv suchen. Es ist dann nicht immer so, dass die Situation sich sofort ändert, aber der Kontakt zu Jesus hilft mir, meine Hilfe von ihm zu erwarten und meine Blicke auf ihn zu richten. Entweder, dass die Situation sich dann auch wirklich ändert oder dass Gott mir die Kraft gibt, die Situation auszuhalten. In beiden Fällen ist es so, dass ich Gott besser kennenlerne und dadurch reife. Ich kann gut verstehen, dass der Vater zu Jesus sagt, wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Du merkst, beides ist da. Auf der einen Seite die Verzweiflung und auf der anderen Seite die Hoffnung. Wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Und Jesus fragt zurück. Er sagt, wenn du etwas kannst. Und dann trifft er diese Aussage, dem Glaubenden ist alles möglich. Wie Licht in das Dunkel dieses Mannes. Gott möchte, ich soll ihm vertrauen und damit deutlich machen, ich suche meine Hilfe bei dir. Das wird 2020 deine Herausforderung bleiben. Ich merke persönlich, dass ich viel lieber an meine Möglichkeiten glaube. Dass es mir nicht leicht fällt, daran zu glauben, Gott kann das Unmögliche machen. Und ich ertappe mich oft dabei, Gott Vorschläge zu machen, wie er denn helfen könnte. So nach dem Motto, Herr, du kannst den Max bewegen, dass er mir seine Hilfe anbietet. Oder du kannst es ja machen, dass der schwierige Prüfer an diesem Tag krank oder irgendwie sonst verhindert ist. Oder Herr, es ist für dich doch gar kein Problem, bei der Adelgunde zu bewirken, dass sie auch mich mag. Gott weiß schon, was er tut. Natürlich darf ich Gott Vorschläge machen. Aber das sind Vorschläge. Das sind keine Handlungsanweisungen. Gott kann auch ganz, ganz anders in meinem Leben handeln. Wenn es darum geht, Gott zu glauben, das ist ja das Thema der Jahreslosung, dann geht es zunächst mal darum, Gott als Person zu vertrauen. Mal völlig unabhängig von der Situation, in der ich stehe. Zu glauben, dass Psalm 119, Vers 68, und den habe ich dieses Jahr häufiger zitiert, dass dieser Vers stimmt. Du bist gut und du tust Gutes. Auch wenn ich im Moment Gottes Handeln in meinem Leben gar nicht sehe. Und ich wünsche uns fürs neue Jahr, dass dieses Vertrauen zu Gott wächst. Und dass wir verstehen, je tiefer wir ihm vertrauen, desto mehr ehren wir ihn. Wenn ein Kind, nennen wir es mal Florian, von seinem Vater hört, du bekommst zu deinem Geburtstag ein Fahrrad, dann gehe ich mal davon aus, der Florian glaubt es. Er glaubt, ab meinem Geburtstag habe ich ein Fahrrad. Und wenn dann Florians Freund sagt, hey, willst du mein altes Fahrrad kaufen? Dann wird er ihm wahrscheinlich antworten, nee, das brauche ich nicht. Ich habe schon Neues. Mein Vater hat es mir versprochen, auch wenn ich es noch nicht sehe. Gott möchte, dass wir so mit seinen Verheißungen umgehen, dass wir ihm glauben. Wenn er zum Beispiel sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Dass wir ihm glauben, wenn es von Jesus zum Beispiel heißt, dass er, der in mir das gute Werk angefangen hat, es auch zu seinem Ziel bringen wird. Der Vater hier in unserem Text kämpft mit seinen Zweifeln. Die sind immer da. Die sind vor allen Dingen dann da, wenn ich Gottes Handeln nicht verstehe. Als Mensch muss ich es nicht lernen zu sündigen. Also man muss kein Kind erziehen, jetzt sei mal so richtig böse, nicht so gut, jetzt noch ein bisschen stärker böse sein. Also das funktioniert alleine. Und genauso funktioniert es interessanterweise alleine, Gottes Aussagen anzuzweifeln. Das musst du gar nicht lernen. Das muss dir niemand beibringen. Das ist mein altes Betriebssystem, das sich da zu Wort meldet. Sollte Gott gesagt haben, habe ich Gott richtig verstanden? Kann Gott hier überhaupt noch handeln? Das sind so die Stimmen, die sich in meinen Gedanken breit machen wollen. Und wenn ich Gottes Wort dann höre, ist meine normale Reaktion zunächst einmal, ich zweifle an, dass Gott eingreifen wird, oder ich zweifle sogar daran, dass es Gott überhaupt gibt. Wenn du an Gott zweifelst oder sogar verzweifelst, dann bist du in guter Gesellschaft mit anderen Christen. Es ist nicht üblich, über seine Zweifel zu reden. Wenn ich über meine Zweifel rede, dann schaut der andere mich gleich mit seinen hochgezogenen Augenbrauen an und sagt, du zweifelst? Und dabei kennt er selbst Zeiten, in denen er in seiner Zweifelsburg festgehalten wird. Wir merken das bei dem Mann hier, dass er wirklich Zweifel hatte. Übrigens, auch die Jünger hatten Zweifel. Ein Satz, der gern überlesen wird, steht zum Beispiel in Matthäus 28, Vers 17. Am Ende des Matthäusevangeliums, Jesus gibt ihnen den Befehl, geht hin in alle Welt. Es heißt, die Jünger werfen sich vor ihm nieder. Und dann steht dort dieser Satz, der oft überlesen wird, etliche aber zweifelten. Das waren seine Jünger, die ihn da gesehen haben. Ich habe mich manchmal gefragt, woran haben die gezweifelt? Vielleicht, dass dieser Mann vor ihnen wirklich Jesus ist? Das wäre dann existenzieller Zweifel. Auch davor sind Christen nicht verschont. Es kann dir passieren, dass du im nächsten Jahr in den Treibsand des Zweifels kommst. Dass du an deiner Rettung zweifelst oder sogar an Gott. Das Problem ist nicht, dass wir zweifeln und dass wir Gott nicht vertrauen. Die Frage ist, wie gehe ich mit meinem Zweifel um? Bei dem Mann hier spüren wir eine Entscheidung. Diese Entscheidung, die ist umkämpft. Sonst würde er nicht schreien. Ist die Frage, warum schreit er? Vielleicht, weil er die Stimmen in seinem Kopf, die zweifelnden Stimmen, übertönen möchte. Er entscheidet sich hier, dem Herrn Jesus zu glauben. Und er bittet den Herrn Jesus selbst, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Das zeigt doch, dass der Unglaube noch da war. Wenn ich mich entscheide, dem Wort Gottes zu vertrauen, dann heißt das nicht, alle meine Zweifel sind plötzlich wie weggeblasen. Also wenn Leute dich auf Zweifel ansprechen, hast du keine Ahnung, wovon du redest. Aber die Frage ist doch, auf welche Stimme höre ich? Auf die Stimme des Zweifels oder auf die Stimme des Glaubens?
Und die noch entscheidendere Frage ist, in welche Richtung gehe ich, egal was ich höre? Im Psalm 73 erleben wir einen Beter mit, dem erhebliche Zweifel an der Gerechtigkeit Gottes kommen. Der Beter müht sich ab und er erlebt in seinem Leben, jedenfalls interpretiert er so seine Wirklichkeit, dass Gott ihm dafür immer noch Stöcke zwischen die Beine wirft. Und dann sieht er seinen Nachbarn nebenan, den gottlosen Nachbarn, der von Gott nichts wissen will, der scheint vor Kraft kaum noch gehen zu können. Und der Erfolg scheint ihn quasi zu verfolgen. Und dann liegt natürlich die Frage auf der Zunge, Gott, ist das gerecht von dir? Kannst du das so machen? Ich denke, wir können verstehen, warum der Beter im Psalm 73 dann ähnlich wie dieser Mann hier denkt, Gott lässt mich allein. Aber mir gefällt an diesem Psalm 73, den ihr für euch persönlich einmal lesen könnt, der Beter bleibt mit seinen Gedanken nicht allein. Er sagt Gott, warum er ihn nicht versteht. Aber selbst da bleibt er nicht stehen, der Beter, denn dann kommt dieses berühmte, trotzige Dennoch des Glaubens, in der Lutherbibel jedenfalls. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Es kommt also nicht darauf an, was Gott in meinem Leben tut oder was er nicht tut. Es kommt darauf an, dass er mich an seiner linken Hand festhält. Und wenn mir noch so viele Zweifel kommen, ich kann von diesem Mann hier lernen, entscheide dich, Gott zu vertrauen, auch wenn es dir schwerfällt. Ich las heute Abend den Satz, fand ihn sehr bezeichnend. Erzähle deinem Problem, ich habe einen großen Gott. Und erzähle nicht deinem großen Gott, ich habe ein unlösbares Problem. Gott zu vertrauen, klärt nicht alle meine Lebens- und Glaubensfragen. Da bleiben viele davon da. Aber es gibt mir einen festen Halt an Gottes Seite. Wohin willst du denn gehen, wenn du dem Zweifel in deinem Leben immer mehr Raum gibst? In welche Arme willst du laufen? Das ist das, was der Herr Jesus seine Jünger einmal sehr provokant fragt. Und ihr? Wollt ihr auch von mir weggehen? Und Petrus gibt dann die Antwort, an der ich merke, hier hat sich jemand für den Glauben entschieden. Genau wie dieser Mann hier in Markus 9. Petrus sagt, Herr, wohin sollten wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus, der Heilige Gottes. Wir haben es geglaubt. Wir halten daran fest, ich habe das nicht ein für alle Mal in der Hand, sondern ich darf das immer wieder festhalten. Mit anderen Worten, wenn ich dem Zweifel an dir in meinem Leben Raum gebe, dann gehe ich mit meinem Zweifel unter. Mensch, Gott ist mein Vater. Er ist es nicht wert, dass ich ihm misstraue. Das ist doch so, wenn ich zu dem Fahrrad nochmal zurückkomme, als ob Gott mir ein Fahrrad verspricht. Und ich laufe in der ganzen Nachbarschaft herum und bettle an den Türen um etwas Geld, damit ich mir ein Fahrrad kaufen kann. Wenn der Vater das hört, dann kann er nur den Kopf schütteln und sagen, Kind, warum vertraust du mir denn nicht? Warum glaubst du, andere Leute können dir besser helfen als ich? Und warum machst du mich, deinen Vater, bei den anderen Leuten so klein? Warum stellst du mich als so knauserig dar? Und dieses Kopfschütteln, das sehen wir auch beim Herrn Jesus. Wenn er stöhnt, o ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch ertragen? Und dieses Geschlecht, von dem hier die Rede ist, das war nicht nur diese Generation, das waren nicht nur seine Jünger. Es zeigt, dass der Herr mich auch herausfordert, ihm wirklich zu vertrauen. Wir wünschen uns Glaubenswachstum, sagen wir immer wieder. Aber das heißt doch zu Deutsch, ich wachse im Vertrauen. Oder wenn ich es noch anders sage, weil ich Gott immer mehr kennenlerne, traue ich ihm immer mehr zu. Aber das benötigt auch manche Herausforderung. Die wollen wir dann nicht so gerne haben. Aber wie soll ich im Vertrauen wachsen, wenn es keine Herausforderung gibt? Und dieses Vertrauen, ihm zu vertrauen, das hilft mir dann auch, mich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und nicht zu denken, ich muss jetzt dieses Problem alleine lösen. Gott zu vertrauen, führt mich dazu, meine Hände zu falten und zu sagen, Herr, ich sehe überhaupt nicht, wie dieses Problem gelöst werden könnte. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt darauf, was du tun wirst. Und dann ist die Herausforderung, eben dem Herrn Jesus nicht in der Ungeduld vorauszulaufen und zu sagen, aber ich mach mal schon. Nein, ich warte. Ich warte, dass du in die Situation eingreifst. Gott möchte, dass auch du 2020 im Glauben wächst, dass du ihm immer mehr zutraust. Aber wir spüren das hier bei der Jahreslosung, das kann ein Kampf sein. Ich glaube, Herr, hilf mir aus meinem Unglauben heraus. Das ist ja die Bedeutung dieses Satzes. Ich finde, dass diese Jahreslosung wirklich ein Ansporn sein kann, im neuen Jahr besonders darauf zu achten, Herr, wie kann ich dir glauben und wie kann ich dich durch diesen Glauben ehren? Auch zu verstehen, ich kann es nicht mit meinen eigenen Ressourcen. Aber weil es die gute Nachricht ist, das haben wir auch im vergangenen Jahr immer wieder gesagt, ich muss das auch nicht. Ich muss auch nicht auf meine Ressourcen zurückgreifen. Ich darf die Situation, die mich überfordert und wo ich mich vielleicht von Gott so weit weg fühle, mit ihm im Gebet besprechen. Und ich kann das, was mir Sicherheit geben will, was Glaubensersatz sein möchte in meinem Leben, auch sehr konkret benennen. Ich kann zum Beispiel sagen, Herr Jesus, du weißt, dass ich meinem Geld oder meiner Stellung oder meiner Beziehung im Grunde genommen mehr vertraue als dir. Und dann darf ich beten, genau den Satz, den dieser Mann hier spricht, Herr, hilf mir aus meinem Unglauben heraus, damit ich mich eben nicht auf diese Dinge verlasse, sondern auf dich. Dass ich ganz entschieden sagen kann, Herr, ich glaube. Ich glaube nicht an irgendetwas. Ich glaube auch nicht, irgendwie wird alles wieder gut. Nein, ich glaube dir. Ich glaube dir, dass du es auch 2020 gut mit mir meinst und dass du mit mir durch dieses Jahr hindurchgehen wirst. Dass ich weiß, du hast einen guten Weg für mich, auch wenn ich nicht jeden Schritt in meinem Leben verstehe. Das muss ich auch nicht. Und deshalb will ich dem Zweifel in meinem Leben, der mich immer wieder einlädt, ihm zu glauben und damit nicht Gott zu glauben, entschieden widerstehen. Unglaube und Misstrauen ist immer der falsche Weg. Die Jünger in unserem Text hier am Schluss fragen, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Der Jesus antwortet, manche Geister weichen nur durch Gebet und Fasten. Gebet und Fasten zeigt die Entschlossenheit, meine Hilfe bei Jesus zu suchen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Nicht nur nebenbei, sondern sehr bewusst. Und ich wünsche uns für 2020 diese Entschlossenheit, unserem Herrn zu glauben. Egal, was kommt, und immer wieder zu beten, Herr, ich glaube, hilf mir
aus meinem Unglauben heraus. Amen.